Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Was wären wir Menschen ohne Stoffe? Erstmal wären wir nackt, uns wäre kalt und wir würden nicht dieses erhebende Gefühl kennen, das ein wirklich schöner Stoff auf der Haut hinterlässt. Wolle, Kord und Baumwolle, Samt und Seide, diese faserbasierten Materialien, so heißt der Fachbegriff für Textilien, sind also ziemlich wichtig für uns. Sie schmücken uns, trösten uns und geben uns ein Zuhause. Sie können sogar den Tierschutz unterstützen und sie erzählen uns Geschichten. Wir hören jetzt zu. 4 Geschichten rund um Stoffe im Echtzeit-Podcast. Ich bin Susanne Balthasar und hier kommen die Themen nochmal im Schnelldurchgang.
Ich hab Stoff. Stoff ist ein aus Textilfasern gewebtes, gewirktes oder gestricktes Erzeugnis.
Grüner Samt.
Samt verströmt Wärme und Geborgenheit und nach beidem sehen wir uns in unsicheren Zeiten.
Ich glaube, dass dadurch, dass man ja zu Hause versucht, sich heimelig zu fühlen und runterzukommen, verstärkt eben auch textile Wandbehänge.
Die Idee ist, dass der Konsument, wenn er Mode mit Leopardenmuster kauft, eine Gebühr dafür zahlt. Die Einnahmen werden dann in konkrete Projekte investiert, um die Leoparden zu schützen.
5 Euro am Tag verdient Om Prakash für den harten Job, den er macht. Aber er hat nie etwas anderes gelernt, als zu bügeln. Er gehört zu der Kaste der Dobi, Wäscher und Bügler.
Bügeln als Lebensaufgabe. Auch davon hören Sie in diesem Podcast. Aber erstmal nehmen wir einen Stoff in die Hand, der weich ist, der schimmert und glänzt. Meistens ist er teuer und er ist vielleicht der sinnlichste unter den Stoffen. Wer das ist? Der Samt. Früher war er ja beliebt als Material für steife Konfirmationsanzüge oder für den Opernbesuch älterer Damen. Dann setzte er etwas Staub an, um jetzt wieder groß herauszukommen. Bei Innenarchitekten und Designern taucht Samt gerade überall wieder auf. Sogar Fußballfans können sich in das weiche Stöffchen kuscheln. RB Leipzig hat ein Trikot aus rotem Samt im Angebot. Oder besser hatte, denn inzwischen ist es ausverkauft. Matthias Finger über eine neu entfachte Liebe zu einem sehr alten Stoff.
Samt ist überall. In den Modekollektionen schimmern Schuhe, Hemden und Hosen aus Samt. Aber auch Hocker, Lampen und Wände werden mit dem eleganten Material bespannt.
Es gibt jetzt mittlerweile auch schon super schicke Tapeten, die auch schon so einen ganz leichten Samtanteil haben. Ganz oft wird jetzt auch Samt verwendet bei Betten für die Kopfteile. Ne? Samtsofas, Samtsessel findet man gerade, glaube ich, bei jedem Hersteller wieder.
Schwärmt Sophia Schöttner von der digitalen Einrichtungsberatung schöner-innen.com. Samt verströmt Wärme und Geborgenheit. Und nach beidem sehnen wir uns in unsicheren Zeiten.
Und dass es deswegen auf der anderen Seite so einen großen Wunsch nach sinnlichen Erfahrungen gibt. Und dazu gehört natürlich auch das Taktile. Und Samt, wie ja jeder weiß, es zuckt einem ja so gerade schon in den Fingerspitzen, wenn man so ein Samt sieht, weil man eben weiß, es fühlt sich ganz, ganz weich an.
Erklärt Modeexpertin Diana Weiß. In der Welt der Fashionistas gilt das Gewebe traditionell als edel.
Samt hat eben durch diese Struktur, die es hat, die Eigenschaft, dass es Licht auch schluckt. Und deswegen sind Farben halt sehr satt. Also so ein, typisch für Samt ist ja auch die Farbe Schwarz. Kennt man aber auch aus der Trachtenmode zum Beispiel schwarze Samtjacken. Und die sind wirklich extrem schwarz.
Beim Oktoberfest im letzten Jahr waren viele Oberteile aus Samt zu sehen, kombiniert mit Baumwolldirndeln. Samt hat eine angenehme Schwere mit langer Geschichte, ergänzt Melanie Haller von der Akademie Mode und Design.
Es gibt tatsächlich in der Spätantike bereits in Ägypten, gibt es die Kopten, die eine erste Art und Weise des Samtes erfinden. Ein Samt ist ja erstmal ein Gewebe mit einem Flor. Und dieser Flor auf dem Gewebe wird darüber erzeugt, dass man eine bestimmte Webtechnik hat, nämlich mit Schlaufen, und diese Schlaufen aufgeschnitten werden.
Im 15. Jahrhundert gab es in Mailand 15.000 Samtweber. Das Wort kommt vom altgriechischen Hexamitos, was sechsfädig heißt. Die aufwendige Webart und das Ausgangsmaterial Seide machten Samt teuer.
Entsprechend finden wir in der Modegeschichte die Samtstoffe wirklich tatsächlich nur beim Adel, also in den Königshäusern und dann irgendwann bei der Oberschicht und irgendwann dann tatsächlich auch beim Bürgertum im 19. Jahrhundert und dann häufig auch tatsächlich bei so etwas wie Krägen oder Aufschlägen an den Armen.
Heute werden Stoffe mit Samtoptik vorwiegend aus Polyester und Baumwolle hergestellt. Beim Shoppen entdecken meine Freundin und ich überall Samtiges. Lange Hosen mit weitem Bein und luftig geschnittene Hemden. Im Stil der 70er Jahre, auch für Männer. Außerdem Oversize-T-Shirts und Sweatshirts. Da probiere ich doch gleich mal ein weinrotes Jäckchen an, auch aus Samt. Die Farbe ändert sich auch immer so ein bisschen, je nachdem, in welche Richtung ich mich drehe. Und ich komme nicht wie Zirkusdirektor rüber.
Nee, das sieht eigentlich sehr edel aus, finde ich. Steht dir.
Würde ich das ins Büro anziehen?
Ja, mit einem coolen T-Shirt da drunter finde ich das eigentlich dann so ein Bruch irgendwie. Dann kann man das halt sportlicher machen. Wenn man das jetzt nur so schick anzieht, dann ist es vielleicht ein bisschen zu viel.
Findet meine Freundin. Ihr fallen eine Bomberjacke und Pumps aus Samt ins Auge. Die lassen sich modern kombinieren, genauso wie beispielsweise Samtröcke mit Strickpullis, Hoodies oder Sneakern, sagt Chrissy Rehn vom Modeblog edelfabrik.de.
Möchte ich eher so eine coole, edgy Variante eines Looks, dann sind Materialien wie Leder, Baumwolle oder sogar Jeans ganz tolle Begleiter des Samts. Wenn ich eher auf eine festlich elegante Variante setze, dann kann ich Samt mit Samt selbst oder mit Satin oder anderen eleganten Stoffen kombinieren.
Samt gilt als pflegeleicht und kann in die Maschine. Nur beim Bügeln ist Vorsicht geboten, damit der Flor nicht plattgewalzt wird. So bleibt schwarzer Samt in Strichrichtung ganz dunkel, wirkt gegen den Strich aber eher grau. Geheimnisvoll. Für Samtsofas und Sessel gilt allerdings:
Samt hat leider den Nachteil, dass er gerade für Staub und Tierhaare sehr, sehr anfällig ist. Ne? Die Pflege ist schon so, dass man sagt, mit einem Staubsauger oder einer weichen Bürste kann man das schon sehr, sehr gut bekämpfen. Aber Samt ist schon auch so ein bisschen anfällig für Druckstellen.
Die aber auch als Patina durchgehen könnten. Und die macht ein Möbelstück bekanntlich ja lebendig. Also nur Mut, ran an den Samt. Vielleicht kaufe ich mir ja auch das bordeauxfarbene Jäckchen.
Einfach machen, würde ich raten. Das Schöne ist, an den Feiertagen sieht so ein Samtstück richtig festlich aus, aber seine magische Wirkung als Hingucker entfaltet es erst danach im Alltag. Eine Sendung über Stoffe und da schauen wir jetzt an die Wand. Da hängt nämlich was. Teppiche, Wandbehänge oder Tapisserien. Weben, Tuften, Knüpfen, Wirken. Alle diese alten Kulturtechniken erleben seit einigen Jahren ein Revival. Entweder in der Wohnung oder als Kunstwerk im Museum. Das sagt jedenfalls meine Kollegin Marietta Schwarz. Hallo Marietta.
Hallo Susanne.
Vor vielen Jahren fing es ja an, dass in den Wohnungen wieder Teppiche auftauchten. Vor allem gewebte Kelims waren modern. Seit einer Weile sind es die Berberteppiche. Wandbehänge habe ich auch schon gesehen in Wohnzeitschriften, aber noch nie bei jemandem zu Hause.
Ja, dann musst du mal bei mir vorbeikommen, Susanne. Ich habe einen ganz tollen Wandbehang, wobei die Künstlerin, die den gemacht hat, die heißt Caroline Achantre, die würde nicht von Teppich oder Wandbehang sprechen. Es ist einfach ein Kunstwerk, ein textiles Kunstwerk, das getuftet ist. Das heißt, da werden bei dieser Technik so von hinten durch das Gewebe Wollfäden geschossen, die dann vorne raushängen, länger oder kürzer. Ich sage immer, das ist so ein Tierchen, was da bei mir an der Wand hängt. Aber eigentlich ist es abstrakt. Darauf können wir später nochmal zurückkommen. Aber weil du die Kelims und die Berberteppiche erwähnt hast, die hängen manche eben inzwischen auch an die Wand, wie ich von Julia Schauenburg-Kazem erfahren habe.
Hallo.
Hi, herzlich willkommen.
Ja, komm rein. Mach's dir gemütlich.
Auf einen der Teppiche.
Ja.
Die sind so weich, ne?
Die sind so weich.
Ja.
Und kuschelig und warm.
Julia hat ein Geschäft in Berlin-Kreuzberg, wo sie zeitgenössische Berberteppiche verkauft. Die sind entweder so wollweiß mit geometrischen dunklen Linien drauf oder auch manchmal richtig farbig, hellrosa oder blau oder bunt. Und die landen, wie sie sagt, bei manchen Kunden eben auch an der Wand.
Ja, witzigerweise werde ich das häufiger mal gefragt, ob das geht. Und das geht ganz hervorragend. Zum Beispiel machen einige das auch, um die Akustik zu verbessern in ihren Räumen. Also gerade wenn man mehrere Kinder hat, ist das manchmal ja ganz angenehm, wenn man vielleicht irgendwie so einen Schalldämpfer an den Wänden hat. Und das ist natürlich ein auch sehr ästhetisch schöner Weg, ein bisschen was für die Raumakustik zu machen. Wir haben auch Pianisten, die an die Wände hängen. Und das sieht nicht nur schön aus, ist vielleicht auch manchmal die günstigere Alternative zu einem Kunstwerk, aber es bringt halt auch richtig was.
Ja, Julia und ich, wir waren uns einig, dass das doch zumindest in unserer Generation lange Zeit ein Tabu war, so einen Teppich an die Wand zu hängen, zumal wenn der so hochflorig ist.
Und jetzt geht das halt wieder und das ist halt auch einfach wahnsinnig gemütlich und warm. Also ich kann mich erinnern, in meinem Elternhaus, da hatten wir auch so einen Wandbehang, den haben die damals in den 70ern aufgehängt. Und dieses flauschig-gemütliche, das folgte dann eigentlich auf das futuristisch glatte aus den 60er Jahren. Und es kommt halt alles immer wieder in Mode.
Ja, das sagt Julia auch. Und dann ist das eben reine Wolle, selbstreinigend. Und es ist auch gut fürs Raumklima. Und klar, da wird eine ganz alte Tradition wiederbelebt. Denn da kommen die Teppiche, egal ob es jetzt Perser, Berber oder was auch immer sind, ja her von den nomadischen Völkern, die das als Dach, als Bett zum Draufliegen oder sich zudecken benutzt haben. Oder eben auch als wärmende Wand.
Ja, also die Teppiche wurden ja häufig auch wie so eine Art Mitgift zum Beispiel verschenkt oder mitgegeben, sodass die natürlich auch als Wandbildnisse verwendet wurden. Aber gerade bei den eher nomadischen Völkern war das schon auch so ein Gebrauchsgegenstand. Ne? Im Winter zum Wärmen oder im Sommer dann auf die andere Seite gedreht. Auch wenn man ja unterwegs war, konnte man ziemlich schnell so sein Eigenheim schaffen, indem man so einen Teppich ausrollt. Also ich glaube, da war schon eher der praktische Nutzen jetzt bei den Berberteppichen stand da im Vordergrund.
Also diese Tradition der Tapisseriekunst, also der Wandteppiche, die gab es ja in Europa auch schon eine ganze Weile. Wann und wie ist das genau entstanden?
Im Prinzip finden sich zu diesen Tapisserien schon Spuren in der Antike und im Mittelalter. Und wie auch bei den Teppichen der nomadischen Völker gibt es da eben diesen großen Vorteil, dass man die transportieren kann, auch die Tapisserien. Das hat mir Katja Schmitz von Ledebur erklärt. Sie ist Kuratorin am Kunsthistorischen Museum in Wien und man kann sagen, die Tapisserie-Expertin schlechthin.
Wir sprechen ja auch von Portable Pendeur. Also Tapisserien konnten wirklich an jeden Ort verbracht werden und das hat man ja auch gemacht. Auch Karl der Kühne, der zu seinen Feldzügen seine Tapisseriesammlung mitgenommen hat auf einem eigenen Wagen, weil dort, wo er seine Zelte aufgebaut hat, natürlich auch entsprechende Räume geschaffen werden mussten. Und dafür war die Tapisserie natürlich ein ideales Medium, selbst wenn sie noch so einen schlichten Raum hatten. Sie konnten mit der großen Strahlkraft der Tapisserie einfach eine charismatische, eine glanzvolle Atmosphäre schaffen.
Ja, und dann kommen wir in die frühe Neuzeit. Da sind es die burgundischen Herzöge, die die Tapisseriekunst vorantreiben. Und die große Blüte, die setzt dann im 16. Jahrhundert ein mit super feinen, figürlichen Erzählungen, manchmal ganzen Serien. Da geht es dann aber eben nicht mehr ums Wärmen, sondern vor allem um den dekorativen Aspekt. So feinste Handwerkskunst, super exklusiv und auch enorme Formate. Kennst du wahrscheinlich, Susanne, auch, wenn man so in Schlösser geht wie Versailles, dann sind das ja meterhohe und meterbreite Tapisserien, die ganze Räume auskleiden.
Feiern denn diese figürlichen Tapisserien und Gobelins, feiern die jetzt auch ein Comeback? Also gibt es Leute, die sich solche alten, traditionellen Werke wieder an die Wand hängen, um vielleicht eine glanzvolle Atmosphäre zu schaffen?
Angeblich schon, habe ich zumindest in einem Artikel der New York Times gelesen. Da heißt es, dass gerade ja, so Menschen der Kreativblase sich da jetzt gerne mal wieder eine Tapisserie aus dem 18. 19. Jahrhundert ins Loft hängen. Wobei, wer hat schon ein Loft in New York?
Also ich glaube, auf jeden Fall braucht man richtig große Räume dafür. Wenn man sich jetzt so eine Neubauwohnung mit 2,50 Meter Deckenhöhe vorstellt, das funktioniert nicht. Die sind ja auch schon sehr massig. In der modernen Kunst, da sieht man ja auch wieder häufig Textiles, also stoffliche Kunst, die an der Wand oder im Raum hängt. Was hat es damit auf sich? Also wieso diese Stofflichkeit und wer arbeitet damit? Das hat man ja lange auch als Domäne der Frau gesehen, oder?
Ja, das galt lange als weibliche Domäne und wurde ja auch nicht so richtig ernst genommen als Kunstform. Also gibt es vom Bauhaus zum Beispiel die Geschichte, dass die Bauhausfrauen in die Textilabteilung verbannt, in Anführungszeichen, wurden. Annie Albers, Deren Werk wurde ja auch erst viel später so richtig entdeckt und gewürdigt. Ähnliches gilt jetzt jenseits vom Bauhaus für die norwegische Weberin Hanna Rücken. Aber inzwischen gibt's vielleicht sowas wie ein Comeback der textilen Kunst. Also recht bekannt ist die Argentinierin Alexandra Ceajoliu. Sie macht große Teppiche, die so aussehen wie Luftaufnahmen, könnte man fast sagen. Und in Hamburg werden gerade Arbeiten von Hanne Fries gezeigt, auch eine Textilkünstlerin. Die würde man dann nicht als Wandbehang bezeichnen, auch wenn diese Werke teilweise an der Wand hängen. Und das gilt auch für die Kunst von Caroline Achandre, von der das gute Stück in meiner Wohnung stammt. Caroline lebt in London, wo ich sie vor kurzem noch mal zum Interview treffen konnte, hat aber auch eine Professur für textile Kunst an der Burg Giebichenstein in Halle. Und sie sagt, als Textilkünstlerin will sie sich gar nicht bezeichnen. Sie benutzt eben einfach nur ein bestimmtes Material, das ist zurzeit eben Wolle. Und ja, sie ist Künstlerin.
Aber sieht Caroline Achandre das auch so, dass es da im Moment einen richtigen Boom gibt an Wandtextilien und Wandtextilkunst?
Ja, auf jeden Fall. Sie hat es so erklärt.
Also ich denke, dass der Human Factor vermehrt gesucht wird, wegen der Weltsituation, auf jeden Fall wegen dem Krieg, wegen dem Konflikten, die andere haben, die wir mit in unsere auch Länder ziehen und uns positionieren und dann nochmal Hass schüren. Aber ich denke, dass das ein Material ist, das vertraut ist, weil wir ja auch Textiles auf der Haut tragen. Es hat was Normales, es hat natürlich was mit Human Touch zu tun, da wurde Arbeit reingesteckt mit Labor. Man verbindet es oft mit Entschleunigung. Ich glaube, dass dadurch, dass man ja zu Hause versucht, sich also heimelig zu fühlen und runterzukommen, verstärkt eben auch textile Wandbehänge jetzt hängen.
Die Kunst, die Caroline macht, die ist aber eher so ein Brechen mit diesem Gefühl oder mit dieser Idee des Heimeligen. Sie stellt so unheimliche Wesen vor, sage ich immer, wie so Ungeheuer, auch teilweise mit großen Löchern, die häufig wie hohle Augen erscheinen.
Und sowas Unheimliches hast du auch bei dir zu Hause hängen, also so eine Art Wandmonster?
Ja, vielleicht könnte man sagen, das ist so ein sympathisches Monster. Es hat auch einen Namen, den sie ihm gegeben hat, nämlich Mimik. Und ich sehe das eher als so einen freundlichen, wolligen Gesellen. Caroline hat übrigens gerade eine Ausstellung auch zum Thema textile Kunst kuratiert. Und da werden die Grenzen des Textilen ausgelotet und die Klischees, die da dranhängen, auch so ein bisschen aufgebrochen. Also nach ihrer Ansicht ist Textiles auch viel mehr als das, was aus Textilien gemacht ist.
Also zumindest kann man jetzt festhalten, textile Kunst ist ein weites Feld. Und wer zufällig demnächst in England ist, kann sich die von Caroline Achandre kuratierte Wanderausstellung vielleicht auch anschauen. Material Worlds, Contemporary Artists and Textiles läuft noch bis Mai 2026. Danke, Marietta.
Ja, gerne.
Wir wickeln uns in dieser Echtzeit in Stoffe und da geht es jetzt um eine ganz besondere Variante. Stoffe mit Tierhaaren. Häufig setzen sich diese Haare zu den wunderschönen Mustern von Leoparden, Tigern oder Zebras zusammen und die sieht man im Moment überall. Die wenigsten dieser Pelze und Felle sind echt. Die meisten sind künstlich und manchmal sind die Streifen und Flecken auch nur aufgedruckt. Es sind Muster, die der Mensch sozusagen von den Tieren kopiert hat. Caroline Good-Markides ist Kunsthistorikerin und hat mal an der Universität Oxford zum Wildtierschutz geforscht. Sie meint, wer sich mit Exotenmustern schmückt, sollte eine Copyright-Gebühr dafür bezahlen. Darüber habe ich mit ihr gesprochen und als erstes habe ich sie gefragt, welches Tiermuster besonders in Mode ist.
Besonders beliebt ist auf jeden Fall das Leopardenmuster. Das haben meine Studien ergeben und der Grund, warum ich mich wissenschaftlich damit beschäftigt habe, war, dass es ein anhaltender Trend ist. Mich beeindruckte, dass dieses eine Muster einerseits in der Haute Couture und in Fashion-Shows in Paris auftaucht. Andererseits kann man Shirts oder Socken mit dem Leopardenmuster auch bei großen Ketten mit Massenware kaufen. Solche Trends sind ja üblicherweise auch wieder ziemlich schnell vorbei. Aber das Leopardenmuster ist immer noch angesagt und taucht mittlerweile auch in der Männer- oder Kindermode auf. Ich bin völlig fasziniert von diesem Muster und seiner Allgegenwärtigkeit.
Was denken Sie, warum ist der Leopardendruck so populär? Was sehen die Menschen in diesem Muster?
Obwohl es eigentlich ein ziemlich unverwechselbares Muster ist, bietet es eine große Projektionsfläche. Jeder projiziert das hinein, was er will. Das Leopardenmuster hat, seit es im späten 19. Jahrhundert in Europa eingeführt wurde, damals noch als Pelz, sehr unterschiedliche Identitäten gehabt. Für den einen ist es Punk. Das Leopardenmuster wurde ja auch von Musikern wie Sid Vicious und Kurt Cobain getragen. Aber es kann auch Lust, Sexappeal oder Eleganz ausdrücken. Audrey Hepburn schmückte sich mit einem echten Leopardenmantel und Kim Kardashian trug ein Ganzkörperoutfit mit Leopardenmuster. Das Muster kann also alles sein, was die Leute darin sehen wollen.
Dass das Leopardenmuster so weit verbreitet ist, finden sie aber nicht nur faszinierend, sondern auch problematisch. Warum denn eigentlich?
I think what's problematic right now, there is a disconnect.
Das Problematische ist, dass es keine Verbindung zwischen den Wildkatzenmustern, die heute getragen werden, gibt, und den Tieren an sich und ihrer Lebensrealität in der Wildnis. Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die starke Verbreitung und Präsenz des Leopardenmusters in der Mode dazu geführt hat, dass es kein Bewusstsein mehr dafür gibt, dass es zum Beispiel nur noch wenige Leoparden gibt und sie bedroht sind, denn durch die Mode sind sie sozusagen überall. Und deswegen gibt es auch weniger Bereitschaft, die Tiere zu schützen. Aber die Realität ist, sie sind in bis zu 75% ihres historischen Verbreitungsgebietes bereits ausgestorben. Wir haben uns also gefragt, wie können wir diese Verbindung zwischen dem Muster und dem echten Leoparden herstellen? Die Menschen auf das Thema aufmerksam machen und die Popularität des Musters nutzen, um die Tiere zu retten.
To save those animals that are actually dying out in the wild.
Das hat sie ja auf die Idee gebracht, eine Art Copyright-Gebühr für Wildkatzenmuster einzuführen. Was ist das und wie genau soll das funktionieren?
The idea that we have been exploring would be that the consumer would pay the fee.
Die Idee ist, dass der Konsument, wenn er Mode mit Leopardenmuster kauft, eine Gebühr dafür zahlt und vielleicht irgendwann auch der Designer. Die Einnahmen werden dann in konkrete Projekte investiert, um die Leoparden zu schützen. Die Gebühr würde bei 1% des Kaufpreises liegen. Die Modeindustrie ist ja ein Billionen-Dollar-Geschäft und der Teil, der jährlich mit Leopardenmustern verdient wird, liegt ungefähr zwischen 10 bis 15, manchmal auch bei 20%. Wenn also weltweit 1% Copyright-Gebühr gezahlt werden würde, kämen mehrere Millionen zusammen.
Habe ich das richtig verstanden, dass diese Copyright-Gebühr nur für Leopardendrucke und nicht für andere Muster gezahlt werden soll?
Es wäre toll, wenn es für die Nutzung von allen Tiermustern Copyright-Gebühren gäbe. Aber ich finde, dass das Leopardenmuster ein guter Anfang ist, weil es so verbreitet ist. Von Tierschützern in Oxford und an anderen Orten habe ich auch gelernt, warum es beim Artenschutz so wichtig ist, sich auf Wildkatzen zu konzentrieren. Sie sind nicht nur eine unglaublich charismatische Spezies, sie stehen auch am oberen Ende einer langen Nahrungskette und durchstreifen bei ihrer Suche nach Beute ein riesiges Gebiet. Leoparden gibt es überall auf der Welt, in Südafrika, im Nahen Osten, in Asien, in Russland. Schützt man den Leoparden und seinen Lebensraum, bleibt ein riesiges Ökosystem erhalten. Wenn wir Leoparden schützen, schützen wir also viel mehr als nur diese Tiere.
So prioritizing their conservation, funding their conservation actually saves so much more.
Sollte das denn auf der Seite der Modeindustrie eine freiwillige Zahlung sein oder gäbe es dafür vielleicht auch eine gesetzliche Grundlage?
I mean, there is a lot of legislation coming in the US and throughout Europe as well to sort of change the landscape.
In nächster Zeit werden einige Gesetze in den USA und Europa verabschiedet, die das Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie betreffen. Da tut sich so einiges, aber so etwas rechtlich durchzusetzen, dauert Jahre. Also ist der bessere Weg, die Menschen auf die bedrohten Tiere aufmerksam zu machen, die Massen zu bewegen, damit die Konsumenten die Industrie von dieser Gebühr überzeugen.
Also die Idee finde ich ja sehr charmant, aber ich frage mich auch, was denn da als nächstes kommen könnte. Also man kann das Ganze ja auch weiterdenken, zum Beispiel mit einer Gebühr für falsche Federn oder für die Verwendung der Farbe Meerblau, um dann die Vögel oder die Ozeane zu retten. Führt das nicht am Ende zu einer totalen Ökonomisierung der Natur als Inspirationsquelle?
I completely understand what you're saying and it makes complete sense.
Was Sie sagen, ergibt Sinn. Ich bin ja selbst ausgebildete Kunsthistorikerin und habe meine Doktorarbeit über Kunstrezensionen im 17. Jahrhundert geschrieben. Ich glaube also an kreative Freiheit und daran, dass wir Raum für Ideen brauchen. Aber für mich bringt die Copyright-Idee für das Leopardenmuster beides zusammen. Die kreative Freiheit und die Idee, dass unser Planet bewahrt werden muss.
Haben Sie über diese Copyright-Idee eigentlich schon mit der Modeindustrie gesprochen und gab es da Reaktionen?
Ja, das habe ich. Es gab reges Interesse, was mich angespornt hat, weiter an der Idee und ihrer Umsetzung zu arbeiten.
Überraschend gute Aussichten also für das Copyright für Tierflecken. Gesprochen habe ich darüber mit der Kunsthistorikerin Caroline Goodmarkidis, die mit diesem revolutionären Konzept den Artenschutz voranbringen will. Sie hören den Echtzeit-Podcast über Textilien und von den Stoffen, die wir am Körper tragen, landen einige früher oder später auf dem Bügelbrett. Ich hole dann mein elektrisches Bügeleisen raus, das hat 3 Hitzestufen und kann dampfen und damit bügele ich eigentlich auch ganz gerne, weil das sowas Meditatives hat. Ganz anders in Indien, da wird manchmal noch gebügelt wie im 19. Jahrhundert, mit Kohlen nämlich. Oft geben die professionellen Bügler ihre Eisen an die nächste Generation weiter und die plätten für ein paar Cent alles, was die Kunden so mitbringen. Silke Dietrich hat in Neu-Delhi einen Bügler an seinem nicht ganz ungefährlichen Arbeitsplatz getroffen.
Rundherum steigt Rauch auf, wenn Om Prakash mit festem Griff sein Bügeleisen vom Stein hebt und über die Kleidung fahren lässt. Mal presst er hart, mal lässt er das Eisen sanft über die Stoffe gleiten. Dabei wiegt sein Bügelgerät ganze 8 Kilo. Aus Gusseisen mit Holzgriff, innen glühende Kohlen. Gefährlich kann es auch werden, sagt Om Prakash und zeigt auf zahlreiche Narben an seinem Körper.
Manchmal bricht der Griff ab, dann ist das ganze Eisen schon auf meine Füße gefallen. Ich habe mir auch schon so oft die Hände verbrannt. Die glühende Kohle ist mir auch schon auf den Bauch gefallen. Dieses heiße Eisen ist ein ständiges Risiko. Einmal ist mir auch ein Funke ins Auge gesprungen.
Vor mehr als 45 Jahren hat er mit dem Bügeln angefangen. Da war er gerade einmal 11 Jahre alt und war zu diesem Zeitpunkt sogar schon verheiratet. Kinderehen waren damals noch weit verbreitet in Indien. Sein Schwiegervater hatte schon in diesem kleinen Bügelstand gearbeitet, in einer Seitenstraße im Süden von Neu-Delhi, den Om Prakash dann übernommen hat. Eine kleine Backsteinmauer, auf der ein großes Holzbrett liegt, überspannt mit mehreren Tüchern. Darüber ein grünes Plastikdach, das vor Regen oder Hitze schützen soll. Jeden Tag im Jahr steht er hier und bügelt die Wäsche der betuchten Menschen aus der Nachbarschaft.
Im Sommer leiden wir besonders. Da kommen wir manchmal auf fast 50 Grad. Da trinke ich und trinke und esse nichts, aber arbeite immer weiter. Egal ob Sommer oder Winter, wir arbeiten durch. Ob Regen oder Hagel, selbst wenn uns das Wasser bis an die Knöchel reicht.
Rund 5 Euro am Tag verdient Om Prakash für den harten Job, den er macht. Aber er hat nie etwas anderes gelernt, als zu bügeln. Er kann weder lesen noch schreiben. Bei offiziellen Papieren nutzt er seinen Daumenabdruck als Unterschrift. Dafür hat er sich eine Menge Tricks zugelegt, um die unterschiedlichen Stoffe mit dem kohleglühenden Bügeleisen nicht zu verbrennen.
Ich verteile Wasser auf die Kleidung. Sollte das nicht klappen, mache ich es einfach so.
Om Prakash fährt sich mit der linken Hand durch die Haare und streift dann seine Finger über die Seidenbluse.
Ich habe Senföl in meinem Haar. Das hält dann die große Hitze von den Klamotten fern. Wenn mein Eisen dennoch zu heiß sein sollte, packe ich einfach ein feuchtes, dünnes Tuch dazwischen, damit nichts anbrennt.
Bügler Prakash schaut kaum nach oben, wenn er erzählt. Er arbeitet die ganze Zeit weiter. Zu viele große Wäschebündel stehen vor ihm, die er heute noch glätten muss. Es ist kein Zufall, dass Om Prakash Bügler geworden ist. Bis heute leben die Menschen in Indien in sogenannten Kasten, die in der Regel verschiedenen Berufsgruppen zugeordnet sind. Om Prakash gehört zu der Kaste der Dobi, genau wie seine Eltern, Großeltern, also alle seine Vorfahren. Dobis sind Wäscher und Bügler. Fast immer heiraten die Menschen auch in derselben Kaste. Seine Frau Santosh Prakash hat daher seit Anfang an mit ihm zusammengearbeitet. Sie holt die Wäschebündel am Morgen in den Häusern ab, bügelt mit, wenn es zu viel zu tun gibt, und bringt die glatte Kleidung am Abend wieder zu ihren Besitzerinnen und Besitzern. Die Miete in dieser Gegend könnte sich das Büglerpaar niemals leisten. Sie wohnen weit weg, am Stadtrand, auf 20 Quadratmetern, zusammen mit ihren Kindern. Und alle drei hätten einen Schulabschluss, sagt die Mutter stolz. Ich wollte nicht, dass meine Kinder ein so hartes Leben führen müssen, wie wir es mussten, sagt sie hier. Es ist ein Knochenjob. Wir wollten alles daran setzen, dass sie niemals diesen Bügeljob übernehmen müssen.
Ein hartes Leben im Dienst der Stoffe. Mit dem indischen Büglerpaar falten wir die Wäsche zusammen, streichen alle Stoffe glatt und legen sie in den Schrank. Mehr Textilien habe ich nicht für Sie. Das waren alle vier Geschichten. Noch mehr Ausgaben der Echtzeit finden Sie in der Deutschlandfunk Kultur App. Da geht es dann um die schnelle Küche, um Optimismus und Fitness. Und das eine Thema, das wird immer in vier Facetten zerlegt. Hören Sie doch mal rein. Ich bin Susanne Balthasar und verabschiede mich für heute. Tschüss und bis bald.